Wunderbar, ich liebe sie, weil sie uns einfach immer wieder aufzeigen, worum es wirklich geht. Braucht man manchmal, oder? So eine Fokussierung, es gibt so viele Dinge und so viele gute Dinge und manchmal verliert man so das ganz Wesentliche aus den Augen. Und wir schauen uns gleich eine Jesus-Story an, die eingebettet ist in eine Reihe von hoffnungslosen Situationen. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon mal eine hoffnungslose Situation erlebt? Ja? Wo man nicht mehr weiter weiß, wo man denkt, vielleicht sogar, jetzt geht es zu Ende. Direkt vor diesem Abschnitt, wir wissen, dass in der Bibel der Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist. Und gerade in den Evangelien, die Evangelisten haben ja die Ereignisse manchmal ein bisschen in anderer Reihenfolge aufgeschrieben. Und wenn ein Evangelist diese Dinge zusammengeführt hat, dann mit einer ganz bestimmten Zielsetzung. Und bei Markus, wo wir heute sind, in Markus 5, da sehen wir vier solche hoffnungslosen, aneinandergereihten Situationen. Also direkt vor der Situation, die wir gleich lesen werden, ist Jesus mit seinen Jüngern in einem großen Sturm auf dem See Genezareth. Die Jünger waren sich sicher, dass sie sterben würden. Es war aussichtslos. Aber weißt du, Jesus ist ein Spezialist für hoffnungslose Situationen. Er zeigt sich in dieser Geschichte als der Herr über Wind und Wellen. Und in der Geschichte von heute wartet die nächste hoffnungslose Situation auf Jesus. Er trifft einen Mann, der von Tausenden von Dämonen besessen war. Der Mann, er kann sich selber nicht helfen und die Menschen um ihn herum sind genauso hilflos. Und nach dieser Geschichte, die wir gleich im Detail anschauen werden, trifft Jesus eine Frau, die seit 12 Jahren unheilbar krank war. Und danach trifft er ein Mädchen, das gerade gestorben ist. Alle vier Situationen sind nach menschlichen Maßstäben total hoffnungslos. Aber in jeder einzelnen Geschichte zeigt sich Jesus als der Herr. Der besessene Mann, er würde heute in einer geschlossenen Psychiatrie landen. Die kranke Frau in einem Hospiz und das tote Mädchen auf dem Friedhof. Aber Jesus, er beherrscht nicht nur den Sturm, er beherrschte auch die dämonische Macht, die Krankheit und sogar den Tod. Er zeigte seine Macht über alle Situationen, über alle Probleme, über alle Schwierigkeiten und über alle Gefahren. Und wie Dani es schon angekündigt hat, sehen wir heute, wie es ist, wenn Schweine fliegen. Wir schauen zu, wie Jesus seine Macht über die unsichtbare Welt demonstriert. Und wenn wir dabei sind und wenn wir so einfach und so wie so ein kleines Mäuschen dabei aufhalten können, wie Jesus seine Macht demonstriert und wie er diesen armen Mann befreit, dann ist es mir wichtig, dass wir nicht nur Beobachter sind. Mir ist wichtig, dass wir nicht nur eine Geschichte anschauen, die irgendwie in der Bibel steht, wo wir dann denken, naja, vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's nicht, sondern dass wir uns bewusst werden, Jesus, er hat die Macht und er hat auch die Macht über dein Leben. Er hat dieselbe Kraft, er kann die Ketten in deinem Leben brechen, die dich binden und er kann dich freisetzen. Und ich möchte mit den Gedanken für heute Morgen so der Struktur des Textes folgen und dass wir uns drei Phasen dieses Aufeinandertreffens anschauen. Und die Phasen sollen auch heute allen Gebundenen Hoffnung geben. Und der erste Abschnitt, ihr könnt eure eigene Bibel aufschlagen oder hier vorne mitlesen, den finden wir in Markus 5 ab Vers 1. Wir lesen zuerst die Verse 1 bis 5. Markus 5 ab Vers 1. So kamen sie, wer sie? Jesus und die Jünger. Genau, die kamen nämlich über den See, es war der Sturm, und dann kamen sie in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Hast du ein Bild vor Augen? Ich habe keins mitgebracht, weil ich uns nicht schockieren wollte. Dann nimm mal das Bild, das du vor Augen hast und potenziere es mit 10. Also hier wird ein Bild gemalt von einer hoffnungslosen Kreatur. Von einem Menschen, der außer Rand und Band ist. Der von niemandem mehr zu bändigen ist. Wir lesen später im Text, dass er von einer ganzen Legion Dämonen besessen war. Eine römische Legion bestand aus 2000 bis zu 6000 Mann. Wir können sagen, dieser Mann war völlig zu 100% unter der Kontrolle des Teufels. Aber ihr Lieben, im Grunde ist seine Situation gleich mit dem Zustand eines jeden verlorenen Menschen. In Johannes 8 sagt Jesus, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Menschen ohne Gott sind Kinder des Teufels. Es ist ein schrecklicher Zustand der Verunreinigung. Und wir erfahren weiter über diesen Mann, dass er in den Grabhöhlen hauste, dass nicht einmal Ketten ihn festhalten konnte. Ihr Lieben, die Dämonen trieben ihn weg von den Lebenden hin zu den Toten. Die Toten wurden damals nicht in der Erde vergraben, sondern es wurden Höhlen ausgehauen aus den Felsen und dort wurden die Toten reingelegt. Und hier, mitten unter den Skeletten und verwesenden Leichen, lebte dieser Mann. Zwar konnte er sich immer wieder befreien von den physischen Ketten und Fesseln, aber frei war dieser Mann trotzdem nicht. Im Gegenteil, die Dämonen, sie hielten ihn gebunden und sie zwangen ihn, sich selbst zu verletzen. Als Lebender unter den Toten, mit zwanghaftem Verhalten, ist dieser Mann ein Sinnbild für den verlorenen und sündigen Menschen. Die Gesellschaft, wir Menschen versuchen ja immer wieder für alle möglichen Probleme Lösungen zu finden, auch für solche Menschen. Die Lösung, die Gesellschaft damals suchte, war das Binden mit Ketten und Fesseln. Sie haben nichts genützt. Was haben wir denn heute für Lösungen? Leute, die nicht ins Schema F passen, die werden weggesperrt, sei es ins Gefängnis, in andere Institutionen, in die Psychiatrie. Sie bekommen Pillen und Psalmen und werden innerlich zerstört. Weißt du, was das Problem bei aller menschlichen Lösung ist? Sie können nur die Symptome behandeln. Die Menschen können nie die Ursache der menschlichen Problematik behandeln. Und das Problem, das diesen Dingen zugrunde liegt, ist letzten Endes nicht ein menschliches, es ist ein geistliches. Das Problem dieser Welt ist, auch wenn es viele heute nicht mehr hören wollen, die Sünde. Die Sünde macht den Menschen kaputt. Die Sünde bindet den Menschen. Sie hält ihn gefangen. Und sie kann nicht durch Gefängnisse, Institutionen, Pillen, Salben und Psychologie behandelt werden. Verlorene Menschen handeln, wie sie handeln, weil sie Sünder sind. Verlorene Menschen wählen die Finsternis statt das Licht. Verlorene Menschen wählen die Sünder statt den Retter, weil sie böse sind und dem Bösen nachjagen. Auch ein bekennender, gläubiger Mensch muss sein eigenes Herz immer wieder prüfen. Besonders dann, wenn auch er anfängt, die Werke der Finsternis zu tun. Du musst deinen eigenen geistlichen Zustand prüfen, wenn du anfängst, Ausreden zu suchen. Wenn du anfängst, das Licht zu vermeiden und dich mehr in der Finsternis aufhältst. Dieser Mann, von dem wir gelesen haben, er ist total hoffnungslos. Und ich habe mir vorgestellt, welche Angst die Menschen um ihn herum wohl vor diesem Mann haben mussten. Kannst du dir das vorstellen? Da ist so ein Irrer da oben bei den Gräbern. Er ist nackt. Er rennt den ganzen Tag wie ein Gestörter herum. Er verletzt sich selbst. Sein ganzer Körper ist blutüberströmt und voller Narben, weil er mit Steinen auf sich einschlägt. In seinem Schmerz schreit er um sich. Dieser Mann ist in einer schrecklichen Lage. Er braucht dringend Hilfe. Er braucht einen, der ihn rettet. Er braucht einen, der ihn rausholt aus dieser Situation, in der er ist. Wie geht es dir mit deiner Situation? Wie geht es dir mit deiner Schuld und mit deiner Sünde? Bist du dir auch bewusst, dass du gebunden bist? Dass du Hilfe brauchst? Dass du Unterstützung brauchst? Und ich sage dir, es gibt nur eine Rettung für deinen Zustand. Du brauchst keine Pille, keinen Psychiater, keinen Priester und auch kein Gemeindeprogramm. Du brauchst Jesus. Er befreit dich von deiner Sünde. Er holt dich aus deinem Zustand heraus. Er ist die Lösung für dein Problem. Sage ich, er ist die Lösung für all deine Probleme? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er ist die Lösung für dein ursprüngliches Problem der Sünde. Das ist das ursprüngliche Problem. Die Sünde ist das ursprüngliche Problem. Und dafür hat Jesus die Lösung gebracht. Noch immer werden Menschen krank. Noch immer haben Menschen leidvolle Erfahrungen. Noch immer werden Menschen auch für ihren Glauben hingerichtet. Noch immer passieren schreckliche Dinge in dieser Welt. Aber das Problem der Sünde, dafür hat Jesus einen Weg geschaffen. Und diesen Weg, den dürfen wir einschlagen. Schauen wir uns im nächsten Teil, richten wir unseren Fokus auf den Herrn, auf Jesus. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten ihn die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Und ich möchte unseren Blick richten auf das Mitleid, das Jesus mit diesem Mann hat. Wir haben gerade eben uns angeschaut, wie jeder in der Gegend Angst hatte vor dem Mann. Wie sie weggelaufen sind, wenn er in die Gegend kam. Sie haben wahrscheinlich gezittert, wenn sie sein Schreien gehört haben. Die Kinder, sie wurden eindrücklich gewarnt, nicht zu den Grabhöhlen zu gehen, wegen dem Verrückten dort. Jeder, aber auch wirklich jeder hat ihn gemieden. Außer Jesus. Jesus ist sogar, stell dir das mal vor, Jesus ist sogar über den See gefahren, um diesem einen Mann zu helfen, um diesem einen Mann zu begegnen. Er kam über den See und manche Ausleger sagen, dass sogar der Sturm auf dem See von Dämonen geschickt wurde. Weißt du, warum sie das sagen? Weil die gleiche Redewendung, die gleichen Worte im griechischen Text stehen dafür, als Jesus sagte zu dem Sturm, er soll still sein, und wie er sagte zu den Dämonen, sie sollen aus dem Mann ausfahren. Das gleiche griechische Wort. Der Teufel, er versucht alles, um uns daran zu hindern, zu Jesus zu kommen. Oder um Jesus daran zu hindern, zu uns zu kommen. Er will uns Steine in den Weg zu legen, um eine Beziehung mit ihm einzugehen. Jeder Mensch hatte Angst vor diesem Mann. Er war nicht mal ein Jude, er war ein Heide. Aber Jesus streckte ihm helfend seine Hand hin. Ihr Lieben, ich bin Gott so dankbar für die unerschöpfliche Liebe und das unendliche Mitgefühl des Retters. Sag, preis den Herrn, bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Schauen wir doch mal um. Sogar uns hoffnungslose Fälle hat er befreit, hat er zu sich gezogen. Ihr Lieben, wo wären wir ohne ihn? Er hat uns hoffnungslose Fälle gerettet. Und ich glaube, jetzt können wir Platz geben für diesen Applaus. Der ist angebracht. Jesus liebt dich trotz deiner Sünde. Und er kam dahin, wo du warst, um dich aus deiner Gebundenheit zu befreien, die dein Leben und dein Herz gefangen hielt. Er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er stellvertretend für dich, für deine und meine Sünde ans Kreuz gegangen ist. Weißt du, niemand, kein Mensch ist unerreichbar für die Liebe des Retters. Kein Zachäus auf dem Baum, kein Saulus von Tarsus, der die ganzen Christen hasst. Nicht einmal du bist unerreichbar für die Liebe des Retters mit all deinen Lasten. Es gibt einen mitfühlenden Retter, der nur darauf wartet, dich frei zu machen. Und ich habe mir gedacht, Jesus, er sieht die Menschen mit anderen Augen als wir. Wir sehen vielleicht ihre Sünde, er sieht ihr Potenzial. Wir sehen einen Trinker, er sieht einen Leiter. Wir sehen einen Abhängigen, er sieht einen Prediger. Wir sehen ein Flittchen. Er sieht eine Lobpreisleiterin. Was sagst du?
Die Person, wo du jetzt gerade gesprochen hast, du kennst schon meine Laufbahn, ist kein, betrifft.
Ja. Jesus verändert Leben. Er nimmt das, was du ihm gibst, und er macht etwas Wunderschönes daraus. Aber du musst es ihm geben. Du gibst ihm vielleicht einen vergammelten Apfel und du bekommst eine knackige Pink Lady. Du gibst ihm deine Dornen und bekommst eine wunderschöne Rose. Du gibst ihm dich selbst mit all deinen Verletzungen, mit all deinen Wunden, mit all deiner Bitterkeit, mit all deiner Traurigkeit, mit all deiner Sünde, mit all deiner Last. Und du lässt dich von ihm beschenken. Aber weißt du, es geht nicht einfach nur so. Es ist kein automatischer Austausch. Der Mann, vor dem alle anderen Angst hatten, der kam zu Jesus und er hatte Angst, dass er gequält würde. Warum hatte er Angst vor Jesus? Er kam nicht, um ihn als Herrn anzubeten. Aber er, beziehungsweise die Dämonen in ihm, wussten sehr genau, mit wem sie es zu tun hatten. Jesus konfrontiert die Dämonen. Jesus konfrontiert die Menschen. Und jetzt wird zwischen Jesus und den Dämonen verhandelt. Und Jesus erlaubt ihnen schließlich, die Schweine fliegen zu lassen. Welche Wahrheit können wir aus dieser, ich muss schon ehrlich sagen, für unseren Kontext ist es ja schon eine eigenartige Begebenheit. In unserem aufgeklärten Weltbild ist ja nicht Platz für 6000 Dämonen und 2000 Schweine. Wenn du mal in Afrika warst oder in anderen Teilen der Welt, wir haben Missionare hier aus den Philippinen, dann wirst du vielleicht eher an diese Teile glauben können, weil du sie erlebt hast. Aber was können wir mitnehmen aus dieser Passage? Und der erste Punkt, der mir so wichtig ist, alle Geister müssen Jesus gehorchen. Sie erkennen seine Autorität und sie müssen ihn um Erlaubnis fragen. Jesus ist der Herr auch über die Dämonen. Das gibt uns heute noch Hoffnung. Es sieht so oft so aus. Ich habe mich das gefragt manchmal, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, mit Menschen bete, Menschen helfen will. Wenn du mit Leuten unterwegs bist, wenn du die Nachrichten schaust, es sieht so oft aus, als würde der Teufel gewinnen. Es sieht so oft so aus, als würden wir einem Phantom hinterherrennen. Und der Teufel hat doch eigentlich das Sagen. Und weißt du, hier auf dieser Welt hat er noch Macht. Aber diese Macht hat ein Ende. Und wenn du das wissen willst, dann lies Offenbarung 20, Vers 10. Da heißt es, dass der Teufel in den See aus Feuer geworfen wird. Seine Macht ist begrenzt. Die Macht des Herrn ist unerschöpflich. Eine zweite Sache, die wir aus diesem Abschnitt lernen können, ist etwas über die Verdorbenheit des Menschen. Das war jetzt so eine einfache Mathematikübung. Jetzt gucken wir mal, wie gut ihr mathematisch seid. Wir haben einen frisch gebackenen Zimmermann unter uns. Applaus für den Zimmermann. Ihr habt auch Mathe in der Berufsschule. Das ist eine einfache Rechnung. Der erste Gottesdienst hat ein bisschen gekämpft. Es waren 2000 bis 6000 Dämonen in einem Besessenen. Es gab 2000 Schweine. Wie viele Dämonen waren pro Schwein? Drei? Drei? Eins bis drei. Ja, wenn wir von 2000 bis 6000 ausgehen, 2000 geteilt durch 2000 ist 1, genau. 6000 geteilt durch 2000 ist 3. Also, die armen Schweine hatten zwischen einem und drei Dämonen. Und was passiert mit ihnen? Sie fliegen den Abgrund runter. Und es ist zu Ende mit ihnen. Dieser Mann, der hatte 2000 bis 6000 Dämonen. Und er lebte immer noch. Er quälte sich und seine Umgebung immer noch. Das zeigt uns etwas darüber, wie krass wir Menschen sind. Zu was für schlechten Dingen wir in der Lage sind. Wir haben nachher noch die Ankündigung, wir werden morgen den Abschiedsgottesdienst von Leni haben. Sie hat in ihrem Lebenslauf noch geschrieben, wie sie zu Kriegszeiten fliehen mussten aus Jugoslawien und was sie erleben mussten. Dir wird schlecht, wenn du dir das vorstellst, zu wie viel Übel der Mensch in der Lage ist. Aber über all der Schlechtigkeit der Menschen sehen wir den Befehl unseres Herrn. Wenn Jesus den Befehl gibt, dann muss es passieren. Was Jesus befiehlt, das geschieht. Alles, was Menschen probieren, hat nicht funktioniert. Alles, was dieser Mann selbst versuchte, um normal zu sein, hat nicht funktioniert. Aber ein Wort von Jesus und er war frei. Und das, ihr Lieben, ist das Wunderbare an der Errettung. Es gibt eine Lösung für das Problem der Sünde. Und diese Lösung hat den Namen Jesus. Halleluja. Zum Schluss schauen wir uns, richten wir den Fokus auf das Wunder. Verse 14 bis 20. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Also die Schweinehirten, die hatten einfach nur Schiss, dass sie verantwortlich dafür gemacht wurden, dass die 2000 Schweine nicht mehr da sind. Also ich kenne das aus Mosambik. Ja, wenn du da deinen Wachmann hast und der erzählt dir in der Früh, dass ein Huhn fehlt, dann möchtest du erstmal in den Bauch gucken, wo das Huhn hin ist. Ja, da musstest du dir immer erst das tote Huhn zeigen lassen, weil ansonsten hätten ganz plötzlich ganz viele Hühner gefehlt. Und so war das bei den Schweinen auch. Aber 2000 Schweine, das ist schon eine ordentliche Menge. Auf jeden Fall hatten sie Angst, dass ihnen Unverantwortung vorgeworfen wird. Und sie gehen in die Stadt und in die Dörfer und sagen, was passiert ist. Und die Leute sind so, wie Menschen sind. Skeptiker. Hat sich nichts verändert, oder? Skeptiker. Erst mal gucken. Ist da was dran? Was erzählen die her? Die haben doch nur einen Reibach gemacht. Und dann kommt das, was sie verändert, das, was sie sehen. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen, den ehemals Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Halleluja, sagten sie. Wie bescheuert muss man sein, oder? Was hat Jesus Tolles gemacht? Und die Leute bekamen es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Stell dir mal vor, du hast Jesus bei dir. Oh, sorry, nee, du, geh mal lieber. Also auf gut Schwäbisch sagt man, du hast deine Chance gehabt. Als er ins Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im 10-Städte-Gebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und wie könnte es anders sein? Und alle staunten. Die Hirten gingen in die Stadt Sie haben ihren Herrn erzählt, was passiert war. Die Leute kamen und konnten mit eigenen Augen sehen, wie sich dieser Mann verändert hatte. Er rannte plötzlich nicht mehr, schreiend durch die Gegend. Er verletzte sich nicht mehr. Jetzt ist er ruhig, bekleidet und er sitzt neben Jesus. Was für eine Veränderung. So ist das. Du kannst nicht Jesus begegnen und der oder die gleiche bleiben. Er verändert alle, die zu ihm kommen. Und diese Veränderung war nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Er hatte noch immer seine Narben. Er hatte noch immer das, was ihn an das alte Leben erinnerte. Aber er war verändert. Er war nicht mehr dasselbe. Jesus hatte ihn beruhigt. Ich finde diese Formulierung hier so schön. Er war bei klarem Verstand. Wo vorher Unruhe und Stress war, ist jetzt vollkommener Friede. Dieser Mann, er wurde körperlich, geistlich und mental verändert. Was für ein tolles Bild für die umfassende Veränderung, die Jesus im Leben von Menschen bringt. Und als Reaktion haben die Menschen Angst vor Jesus. Ich habe mich gefragt, warum? Warum? Die hatten die ganze Zeit Angst vor dem Mann. Und jetzt ist ihr Problem gelöst. Die sollten sich doch eigentlich freuen. Aber im Grunde genommen ist es logisch. Da, wo sie vorher Angst hatten vor dem Besessenen, weil sie ihn nicht bändigen konnten, da kommt ein dahergelaufener Wanderprediger von der anderen Seite des Sees und kann das, was sie nicht konnten. Der ist also noch stärker als der, vor dem sie Angst hatten. Also haben sie Angst vor ihm. Vielleicht wären sie mit ein paar schönen Predigten besser zurechtgekommen. So, piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Ich komme für dich, ich helfe dir. Komm, du hast auch ein Problem, was kann ich denn für dich tun? Komm zu mir und es wird alles leicht, du freust dich des Lebens. Aber weißt du, als Jesus anfängt, radikal das Leben von Menschen zu verändern und als es sie auch noch Geld kostet, 2000 Schweine haben auch heute noch einen Wert, da wollten sie ihn loshaben. Und es gibt, glaube ich, auch heute noch viele solcher Menschen. Mach einen schönen Gottesdienst am Sonntagmorgen und sie sind zufrieden. Vielleicht kommen sie sogar mal zu einem Hauskreis, aber frag sie nicht, ihr Leben radikal zu verändern. Wenn Jesus mehr tut, wenn er radikaler eingreift ins Leben, dann wollen die Menschen ihn wieder loswerden. Wenn du in deinem Leben an einer Stelle ankommst, wo du zufrieden bist, ist das ein Problem. Wenn du nicht bereit bist, Jesus etwas zu geben, weil es einen Einfluss auf dein Leben und deine Routine hat, dann hast du ein Problem. Die meisten Menschen, die meisten Christen wollen gerade so viel Jesus, dass er ihre Probleme wegnimmt, dass es ihnen gut geht und dass sie in den Himmel kommen. Gerade so viel Jesus. Aber weißt du, Jesus ist nicht deine gute Fee. Jesus ist dein Retter. Jesus ist nicht dafür verantwortlich, dass du dich gut fühlst. Er ist der lebensverändernde und ewigkeitsstiftende Retter. Er will mehr als nur ein paar Stunden in der Woche von dir. Er will, dass du ihm alles, was du bist und alles, was du hast, auf dem Altar zur Verfügung stellst. Und dann sehen wir den Kontrast zwischen den Menschen, die aus der Stadt und den Dörfern kamen, und dem einen Mann, der von Gott berührt worden war. Die Menschen wollen, dass Jesus sie in Ruhe lässt. Und der Mensch, der durch Jesus verändert wurde, er will mit Jesus ins Boot steigen. Wenn du errettet bist und dein Herz für Jesus schlägt, dann wirst du ihn lieben. Ihn, sein Haus, sein Wort, seine Gemeinde, die Menschen, die ihm nachfolgen. Wo immer Jesus ist, da willst du auch sein. Jesus hat den Mann nicht mit sich genommen, aber er hatte eine Aufgabe für ihn. Er hat ihn zurückgeschickt, um den anderen zu erzählen, was er für ihn getan hatte. Und genau das hat er gemacht. Er ging in die Gegend der 10 Städte, er predigte die Botschaft der Gnade allen, die zuhörten, und wir haben gelesen, dass sie sehr erstaunt waren. Wem würde man besser zuhören als einem Mann, der so eine unglaubliche Geschichte erlebt hat, oder? Stell dir mal vor, wie das abgelaufen ist. Da kommt dieser Mann, die Leute sehen doch, irgendwie sieht er anders aus, aber sie wissen schon noch, dass es der Verrückte ist. Sie haben erst mal Angst, aber sie sind irgendwie auch neugierig. Da kommt der Gleiche, er hat immer noch die Narben, aber er guckt sie anders an, er schreit nicht mehr rum, er redet mit ihnen, er gewinnt sie. Und dann erzählt er, wie Jesus sein Leben verändert hat. Würdest du so einem Mann nicht auch zuhören? Und es ist auch unser Auftrag, den Menschen von Jesus zu erzählen. Es ist auch unser Auftrag zu erzählen, was für einen Unterschied er in deinem und meinem Leben macht. Vielleicht gibt es Leute um uns herum, die uns nicht glauben wollen, die mit uns vielleicht diskutieren wollen über was auch immer. Aber weißt du was? Nichts hat mehr Kraft als das Zeugnis eines veränderten Lebens. Und darum will ich beten, darum will ich ringen, dass Leben verändert werden, dass Leben umgekrempelt werden, dass Menschen frei werden, dass Menschen mit ganzem Herzen, mit ganzem Inhalt, mit ganzem Wesen Jesus nachfolgen. Ich möchte wegkommen von Lippenbekenntnissen und ich möchte hinkommen zu wahrer, echter Jesus-Nachfolge. Weil das ist es, ihr Lieben, was die Leben von anderen Menschen berühren und verändern wird. Nicht unsere einstudierten schlauen Worte, unsere Antworten auf ihre skeptischen Fragen. Es kannst du knicken, da kommen wir nicht weit. Da ziehen wir am Schluss immer den Kürzeren. Aber mit dem Heiligen Geist an unserer Seite erzählen, was er in deinem Leben getan hat, das kann und wird niemand anfechten. Lass uns wieder Dinge mit Jesus erleben. Lass uns Hunger haben nach mehr von ihm. Lass uns ausstrecken nach seiner Begegnung, nach seiner Berührung, nach seiner Veränderung, nach seiner Freiheit, damit wir wieder Geschichten zu erzählen haben. Dass wenn ich einen Aufruf mache, wer möchte ein Zeugnis geben, dass ich mich nicht mehr retten kann? Weil jeder was zuerst sagen will. Können wir doch nochmal uns eins machen dafür. Halleluja. Also ich bin nicht daher, aber ich möchte gerne noch mit uns beten und ich lade euch ein, dass ihr einfach mit dazu aufsteht. Das Team kann gerne schon nach vorne kommen, auch das Team kann sich bereit machen, das gleich.